gesegnete Beziehung, dass wir da heute anknüpfen können. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, wie diese Idee für diese Predigtreihe entstand. Vor einiger Zeit kam ein Jugendlicher auf mich zu und ich sage jetzt einfach Jugendlicher, das kann ein Mädchen sein, es kann ein Junge sein, das spielt jetzt keine Rolle, ich werde auch nicht den Namen nennen. Kam eine Person auf mich zu und meinte zu Jürgen, sag mal, wie übersteht man eigentlich die Zeit, bis man den richtigen Partner findet und kennenlernt? Wie übersteht man diese Zeit? Ist immer so eine Sache, wenn man selber in einer Ehe steht und dann so nach dem Motto, ja, weißt du, wird schon alles. Ja. So in diesem Gespräch kamen so folgende Fragen durch, die so vielleicht nicht gesagt wurden, aber so das kam so durch. Wie erkennt man eigentlich den Partner fürs Leben? Wie lebt man in einer Welt, in der Menschen ihren Partner ständig wechseln? Wie verhält man sich vor Klassenkameraden, für die Sex eine Art Wettbewerb ist? Was denken Menschen über mich, wenn ich keine Freundin, keinen Freund oder keinen Ehepartner habe? Und ich kann euch gleich beruhigen, diese Predigt dient nicht dazu, tu eins, tu zwei, tu drei und dann steht der richtige Partner vor deiner Tür, ja? Also den Zahn möchte ich euch gleich ziehen. Das kann ich nicht und das kann auch niemand. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, gib mir die Kraft, gerade in diesem Thema sehr sensibel und sehr vorsichtig zu sein, weil es ist mit sehr viel Emotionen auch verbunden, dieses Thema. Und heute soll es darum gehen, gesegnete Beziehungen als Single. Und jetzt sagen vielleicht einige, oh, okay, ich habe doch schon einen Partner, darf ich gehen? Sie werdet sehen, dass das uns alle betrifft, auch wenn wir schon einen Partner haben. Und ich möchte zu Anfang mal zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins ist, interessieren mich die Fragen von Menschen, auf die ich für mich in meinem Leben schon eine Antwort bekommen habe? Interessieren mich überhaupt diese Fragen? Eine andere Frage möchte ich stellen. Interessieren mich die Fragen von Menschen, die für meine aktuelle Lebensphase keine hohe Priorität haben? Und ich denke, gerade als Christen sollten wir ein Herz haben für Menschen mit allen Fragen, oder? Egal in welcher Lebensphase wir stehen und der andere. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass Menschen auf uns zukommen und wir gar nicht mehr in der Lage sind, Menschen abzuholen mit ihren Fragen, ich sage euch ganz ehrlich, wir fliegen irgendwo in einer frommen Wolke fernab von jeder Realität. Und das möchte Gott nicht. Denn die Bibel gibt uns Antworten für alle Fragen, oder? Gott gibt uns Antworten für jede menschliche, existenzielle Frage, die jemand bewegt. Er gibt uns auf alles eine Antwort, auch wenn wir vielleicht so in der Bibel nicht finden, okay, mach jetzt dies, mach jetzt das und bete nochmal zwei Monate oder ein halbes Jahr und dann steht der richtige Partner vor deiner Tür. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber ich glaube, und so habe ich Gott in meinem Leben bisher immer erlebt, Gott hat auf alles eine Antwort, oder? Gott möchte in allen Fragen, die uns bewegen, möchte uns begegnen. Und ich möchte heute sehr sensibel sein mit diesem Thema. Und Gott hat es mir ganz stark aufs Herz gelegt, da auch darüber zu sprechen, darüber zu predigen. Und ich sag euch, ich gestehe euch, es war eine Riesenherausforderung, das Thema Single vorzubereiten. Single sein. Ja? Weil so ein Gottesdienst muss ja allen dienen, oder? So, ja gerade bei dem Thema sowohl den Singles als auch den Verheirateten. Und ich bin froh, dass ein paar Jugendliche da sind. Ich habe es euch ja versprochen. Ich predige, wenn ihr da seid. Also ich musste das Versprechen denen geben. Wir hatten uns unterhalten im Vorfeld und so. Und ich muss auch da gleich sagen, Leute, also ich habe euch ja gesagt, was habt ihr so für Fragen, ne? Ich habe es nicht geschafft, alle Fragen innerhalb von 30, 35 Minuten zu beantworten. Das kann keiner, ja? Aber wir sind ja nicht aus der Welt, ne? Ich möchte euch 4 Gründe nennen, warum es wichtig ist, über dieses Thema nachzudenken. Grund Nummer 1 ist ein gesellschaftlicher Grund. Und jetzt denkt ihr vielleicht, warum? Ich möchte euch jemanden vorstellen, habe ich auch gefunden im Internet. Und zwar die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Man mag ja, ich weiß nicht, was ihr von ihr haltet oder was weiß ich, ja, aber darum geht's jetzt. Ich will jetzt nicht über Politik sprechen, aber Ilse Aigner ist alleinstehend und sie hat Folgendes gesagt. Offenbar ist eine alleinstehende Frau für viele immer noch das Schlimmste, ein vollkommen inakzeptabler Zustand. Man kann geschieden sein, zum 4. Mal verheiratet, man kann schwul, lesbisch, irgendwas sein, aber alleinstehend, das geht nicht. Und sie erlebt eine Menge Diskriminierung, Unverständnis, allein dafür, dass sie alleinstehend ist. Ich möchte euch ein paar andere Gründe nennen und es wird euch wahrscheinlich schockieren, aber deswegen ist das Thema so wichtig, weil es ist ein absolut gesellschaftliches Thema. Und ich denke, wir Christen müssen auch so ein bisschen am Puls an der Zeit sein, oder? Also ich bin überzeugt, ein bisschen mehr. Aber vielleicht hilft es schon dem einen oder anderen heute ein bisschen am Puls an der Zeit. Und ich habe herausgefunden, und das hat mich schockiert, dass es eine Bewegung gibt oder dass es eine in den Medien, das nennt sich Single Shaming. Wer hat schon mal was davon gehört? Hand hoch. Single Shaming. Okay, dann könnt ihr wenigstens eine Sache heute mitnehmen. Single brauche ich ja nicht erklären. Single ist ja jemand, der keinen Partner hat, alleinstehend ist, ledig ist. Shaming ist Englisch und bedeutet beschämend anprangern, öffentlich bloßstellen. Und ihr werdet es nicht glauben, bei diesem Single-Shaming geht es darum, dass Singles das Gefühl gegeben wird, sie seien unvollständig. Da werden so Fragen gestellt, So, fühlst du dich nicht allein? Oder willst du keine Kinder? Oder, weißt du, du findest bestimmt den richtigen Partner. Und da ist so ein Unterton. Und, wisst ihr, und dadurch findet eine Stigmatisierung von Singles statt. Und ich habe alles nachzulesen auf einer Seite www.20min.ch, also könnt ihr nachlesen, alles öffentlich. In den sozialen Medien ist darum der Hashtag Single-Shaming aufgekommen. Auf Twitter schreibt eine Nutzerin, einmal möchte ich Sie stellen die Umkehrfrage, warum seid ihr eigentlich zusammen? Oder wieso hast du eigentlich Kinder? Auf Instagram beschwert sich eine andere Nutzerin über das Verhalten der anderen und schreibt, mein Single-Status ist keine Krankheit, also hört auf, mich so zu behandeln. Weiter gibt's also ein kleines Beispiel. Ein 17-jähriges Mädchen hat auch das Single-Shaming in ihrem Umfeld erlebt. Und sie sagt, ein Mädchen aus meinem Bekanntenkreis Einige Mädchen aus meinem Bekanntenkreis spüren einen gesellschaftlichen Druck, einen Freund finden zu müssen, weil sie ansonsten das Gefühl haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmen könnte. Sie sagt, Zitat, man hat das Gefühl, als Single nichts wert zu sein. Gesellschaftlicher Grund. Die Gesellschaft gaukelt dir vor, wenn du alleine bist, dann bist du weniger wert. Du hast es halt nicht so drauf. Gesellschaftlich. Wisst ihr, das Problem ist leider, wir Christen, das ist voll in uns reingeschwappt. Wir haben auch manchmal unterschwellig, ja, der musste halt ein bisschen mehr beten. So. Ja. Und auch das hat Gründe, also ich werde jetzt auch nicht darauf weiter eingehen, auch warum wir Christen so geprägt sind, das hat auch historische Gründe und so weiter. Ich schaffe es nicht, heute darauf einzugehen. Und ich habe mich auch dagegen entschieden, eine Predigt über das Single-Sein zu halten. Also es gibt viele Informationen dazu und ich möchte heute ein paar Schlaglichter nennen. Und genau. Der zweite Grund ist ein theologischer Grund. Gott sagt in seinem Wort, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich, und er schuf einen Mann und eine Frau. Ja? Und also hat er auch damit etwas vor. Also es gibt auch einen theologischen Grund, sich mit diesem Thema Single-Sein, Partnerschaft und so weiter auch auseinanderzusetzen. Der dritte Grund, den ich einfach voranstellen möchte, ist ein persönlicher Grund. Es ist ein unglaublicher Schmerz bei manchen Menschen, die alleine sind, alleinstehend sind und die keinen Partner haben. Und ich möchte uns als Gemeinde da sensibilisieren für, dass wir eine Haltung entwickeln, wo wir mittragen auch diese Not von Menschen. Nicht jeder hat diese Not. Es gibt viele, die kommen auch damit gut klar. Aber es gibt Menschen, die leiden darunter. Es gibt der persönliche Grund, der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach Zweisamkeit. Und im Gegenzug das Erleben der Einsamkeit oder den Kinderwunsch. So, es gibt noch weitere Gründe. Und ein vierter Grund ist unsere Gemeindevision. Unsere Gemeindevision heißt ja, Menschen mit Gottes Liebe in Berührung bringen und sie für eine leidenschaftliche Nachfolge von Jesus Christus zurüsten. Ihr Lieben, all das, was wir tun als Gemeinde, soll dafür dienen, dass jeder Gläubige an dem Ort, wo er ist, zugerüstet wird und das Leben leben kann, wozu Gott ihn bestimmt hat. Oder? Und das ist unsere Vision, das tun wir. Wir tun das nicht in allererster Linie, damit sich die Gottesdienste füllen, sondern wir tun es, damit jeder zugerüstet ist und wenn er diesen Gottesdienst verlässt, seinen eigenen Gottesdienst privat besser halten kann. Weil unser Leben soll ein ganzer Gottesdienst, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Ja? Römer. Ich möchte kurz wiederholen, was ich letzte Woche so angedeutet oder auch worüber ich gepredigt habe. Ihr könnt es gerne nachhören im Internet. In einer Familie genießt jedes Familienmitglied den gleichen Wert. Darüber sprach ich letztes Mal. Ich sprach über Verantwortung übernehmen, dienen und bewahren. Gott hat uns etwas anvertraut und darum wird es heute noch viel spezieller gehen. Gott vertraut uns Dinge an und wir sollen Verantwortung übernehmen. Und das Dritte ist, Jesus zu erlauben, der eigenen Familie zu dienen durch das, was er am Kreuz getan hat. Und darüber sprach ich letzte Woche. Und ich möchte jetzt einsteigen, nochmal an den Anfang der Bibel, und wir werden uns sowohl heute als auch nächstes Mal, wir werden eigentlich nur am Anfang der Bibel bleiben, weil in den ersten 2, 3, 4 Kapiteln ist so viel enthalten, was wir zum ganzen Thema Beziehung und so erkennen und verstehen und lernen. Und da möchte ich uns einfach mit hineinnehmen. Und es geht jetzt um den Mensch als Ebenbild Gottes. Und es steht in 1. Mose 2, 1 bis 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Ihr Lieben, dieser Vers ist ganz wichtig, denn es ist nicht der Hund, der Gott ähnlich gemacht wurde. Es sind auch nicht die Bäume, die eine Ähnlichkeit, wo wir Gott drin sehen. Es gibt ja Menschen, die beten auch die Bäume an. Ja, das ist ganz wichtig. Als Christen sind es nicht die Hunde, nicht die Bäume, nicht das Meer und nicht die Sonne, sondern der Mensch. Du und ich sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist ganz wichtig. Und im gleichen Vers erklärt Gott, was mit dieser Ebenbildlichkeit gemeint ist. Denn wir sind ja nicht Gott oder Also wenn ihr mit mir spricht, also ich bin jetzt nicht der Stellvertreter Gottes im Sinne von, dass ich, also wenn du jetzt mit mir sprichst, dass du Gott erlebst oder so, dass du Aspekte von Gott erlebst, bestimmte Wesenszüge, ja. Und was damit gemeint ist, mit dieser Ebenbildlichkeit, erklärt uns der gleiche Vers weiter. Hier steht, sie sollen, der Mensch, den ich geschaffen habe, der soll herrschen über die Fische und das Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Ja gut, was hat das jetzt mit Single-Sein zu tun? Wir werden sehen, was das mit dem Thema Single-Sein zu tun hat. Gott hat jedem Menschen einen Verantwortungsbereich gegeben, in Gottes Sinne zu handeln, zu gestalten und zu herrschen. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Du hast eine Bestimmung. Ich habe eine Bestimmung. Und für jeden hat Gott einen einzigartigen Plan. Und ihr Lieben, der Plan für unser Leben fängt nicht erst in dem Moment an, wenn ich die richtigen Partner getroffen habe. Der Plan für Gott hat eine Bestimmung von Anfang an und bis zum Ende. In dem Moment, wo ich auf die Erde komme, in dem Moment darf ich den Plan Gottes leben. Na gut, als Kind, als Baby ist natürlich schwierig, da müssen die Eltern natürlich helfen. Aber irgendwann habe ich auch die eigene Entscheidungsgewalt und ich darf nach Gottes Sinne auch anfangen zu leben. Wisst ihr, ich habe letzte Woche gesagt, dass wir in Kapitel 1, im ersten Kapitel von 1. Mose, sehen, dass Gott die Familie erschaffen hat. Gott hat die Institution Familie, wir sehen sie in Kapitel 1, erschaffen. Gott erschuf Mann und Frau und segnete sie und seid fruchtbar. Also, was sehen wir in Kapitel 1? Familie, Gottes Wille, Gottes Plan, Gott hat sie geschaffen. Ein Pastor und Theologe, den ich sehr schätze, Tony Evans, kommentiert folgendermaßen. In 1. Mose 1 wird uns erklärt, was Gott erschaffen hat. In Kapitel 2 wird erklärt, wie Gott erschaffen hat. In Kapitel 1 wird erklärt, dass Gott Familie erschuf. Im zweiten Kapitel sehen wir, wie er die Familie erschuf. Und wir sehen das, Adam wird aus der Erde gemacht, aus dem Staub. Das sehen wir im zweiten Kapitel, nicht im ersten Kapitel. Und Eva wird aus der Rippe von Adam gemacht. Das heißt, das wie entsteht die Familie, wird im Kapitel 2 erklärt und in Kapitel 1 wird erklärt, dass Gott es erschaffen hat. Wisst ihr, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wie etwas entsteht, damit wir die Bestimmung für das, was entstanden ist, wirklich leben, erkennen und verinnerlichen können. Das wie müssen wir verstehen. Wir müssen nicht nur das verstehen, also dass es Familie wichtig ist. Wir müssen verstehen, wie kommt denn alles zustande? Und wenn wir verstehen vom Kern, vom Ursprung, wie etwas kommt, sehen wir auch den Auftrag, wozu es berufen ist. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen philosophisch vielleicht, ja? Also, Gott gibt Adam und Eva und ihren Kindern den Auftrag, auf dieser Erde zu herrschen. Die Familie, die erste Familie, die es gibt, hat den Auftrag zu demonstrieren, wie Gott ist. Ihr seid zu meinem Ebenbild geschaffen. Und jetzt füllt die Erde und demonstriert, wie ich bin. Familien haben einen unschätzbaren Auftrag, ihr Lieben, Gottes Werte und Ziele für den Menschen sowohl privat als auch öffentlich zu demonstrieren oder vorzuleben. Und ich denke, wir werden hier alle zustimmen. Ja, Familie ist wichtig. Ja, Familie hat einen Auftrag. Sehen wir voll, ja? Seid ihr doch dabei, oder? Familie ist wichtig. Amen. Familie ist wichtig. Gott hat Familie sich ausgedacht. Er hat sie geschaffen. Aber wisst ihr, Gott hat nicht mit Familie gestartet. Er hat mit einem Single gestartet. Mit Adam. Adam war Single. Yeah, jetzt haben wir was erkannt. Adam war Single und er hat Adam als Single einen Einflussbereich gegeben. Er hat gesagt, sehen wir, in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, also Adam, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und, was, ihn zu bewahren. Adam war hier Single. Eva war noch nicht da. Und Adam hatte einen Auftrag. Adam hatte den Auftrag, den Lebensbereich, den Gott ihm gegeben hat, zu bewahren und auch zu arbeiten. Wisst ihr, als Single, Adam hatte eine Adresse, also das Paradies. Also Gott hat ihm einen Garten gegeben, er hatte eine Adresse. Also man hätte ihn finden können, irgendwo war das Paradies ja da. Ja, wir wissen jetzt heutzutage, heute wissen wir nicht wo genau, aber Adam hatte eine Adresse. Er hatte einen Wohnraum, er hatte einen Job und er hatte einen Auftrag. Als Single. So. Und jetzt hatte er den Auftrag zu leben nach Gottes Sinne. Und Adam fing an, sein Leben zu verantworten. Er fing an, Dinge zu machen, zu gestalten. Er hat von Gott sogar die Tiere zugeschickt bekommen, hat gesagt, okay, und jetzt gebt mal den Tieren den Namen. Wusstet ihr, dass dieser Auftrag, dass Adam gemacht hat und nicht Eva? Es war Adam, der den Auftrag bekommen hat, den Tieren einen Namen zu geben, nicht Eva. Eva war noch nicht da. Als Single. Ja? Wisst ihr, ein häufiger Grund, warum Menschen eine destruktive Ehe beginnen, ist, weil sie aus einem destruktiven Single-Dasein kommen. Ich möchte euch einen Satz weitergeben. Die Art und Weise, wie man als Single für die eigenen Lebensbereiche Verantwortung übernimmt, entscheidet darüber, wie man in der Ehe Verantwortung übernimmt. Wisst ihr, viele leben ihr Leben ohne göttliche Prinzipien. Aber dann, wenn sie verheiratet sind, denken sie, jetzt leben wir den Himmel auf Erden. Ja, wie geht das? Ja, wenn ich nicht schon vorher nach Gott suche, so lebe, wie Gott es gefällt, dann wird es auch herausfordernd sein, wenn ich einen Partner habe. Wisst ihr, ein destruktives Single-Dasein bringt meistens auch ein destruktives Ehe-Dasein. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ganz destruktive Dinge in meinem Leben als Single gehabt, die in meiner Ehe zu ganz viel Schmerz und Zerbruch und Zerriss geführt haben. Und ich habe das erlebt. Es ist eine Wahrheit. Die Bibel beschreibt es als Saat und Ernte. Das, was wir sehen, werden wir ernten. Das, was wir in der Zeit des Alleinseins sehen, Dinge werden wir auch ernten, wenn wir in der Zweisamkeit sind. Ein destruktives Single-Dasein bringt auch meistens ein destruktives Familiendasein hervor. Und wisst ihr, ein bekannter Pastor gab Sarah und mir damals folgenden Rat. Wir sind durch eine sehr heftige Krise gegangen, bevor wir geheiratet haben. Und er hat uns damals den Rat gegeben und gesagt, grab deinen Brunnen zu Gott tief, bevor ihr heiratet. Mit anderen Worten, investiere in deine Beziehung zu Gott ganz tief, denn sie wird der Schlüssel sein, dass eure Ehe Heilung erlebt. Und das haben wir erlebt. Und wisst ihr, auch während ich als Single einiges falsch gemacht habe, gab es doch Dinge, die ich auch als Single auch richtig gemacht habe. Und eine Sache war die, dass für mich Gott immer eine hohe Priorität hatte. Ich habe das quasi von klein auf einfach vorgelebt bekommen und es war einfach in mir drin. Und es war so, immer wenn ich in einer tiefen Krise gestürzt bin, wenn ich vor Herausforderungen stand, eins der ersten Dinge, die ich eigentlich gemacht habe, ich habe immer angefangen, Gott zu suchen. Ich habe immer angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich habe gebetet, habe gesagt, Gott, bitte sprich zu mir. Sprich zu mir durch dein Wort, gib mir ein Wort. Und ich habe zum Beispiel eine Sache erlebt, wo ich wieder, also man erlebt ja ab und zu mal so seine Krisen und so, und ich war down und so und dachte, oh Gott, irgendwie läuft alles nicht so. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Vielleicht sogar auch, weil ich doch nicht noch keine Freundin hatte oder so. Auch da, das war für mich auch mal ein Thema und bla bla bla. So. Und dann schlage ich die Bibel auf und dann steht so, wie es heißt, ich habe für deinen Glauben gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das sagt Jesus zu Petrus. Ne? Und ich las das und das war für mich so, bam! Jesus betet gerade für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. So. Und das war für mich in dem Moment so ein Wort vom Herrn, das hat mir geholfen und immer wieder so dieses in Gott verankert sein. Und da möchte ich ermutigen, die Brunnen tief zu graben, bedeutet für den Lebenskontext, in den Gott dich und mich gestellt hat, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Gott Adam gesagt hat, hier hast du etwas, was ich gebe dir was, übernimm jetzt Verantwortung über diesen Bereich, bedeutet das für mein Leben, Gott gibt mir auch was, Gott gibt mir vielleicht, ne, ich werde groß, Gott hat mir eine Familie gegeben, ich habe Eltern, ich habe vielleicht Geschwister, oder wie noch immer, ich habe Freunde, ich habe Beziehungen, Gott hat mir einen Kontext gegeben und für den übernehme ich jetzt Verantwortung. Ich möchte jetzt darüber sprechen, also das war das Erste jetzt, ne? Gott hat uns einen Verantwortungsbereich gegeben. Und das Nächste ist, wie Gott uns eigentlich gemacht hat. Und dort lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wisst ihr, ein häufiger Grund der persönlichen Not von alleinstehenden Leuten ist die Einsamkeit. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine. Und hier sagt es Gott auch noch. Er hat Adam geschaffen und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Habt ihr euch schon mal über diesen Vers Gedanken gemacht, was Gott da eigentlich sagt? Eigentlich ist es total crazy. Ich möchte euch es anhand eines Zitats von John Ortberg nahebringen, was hier eigentlich gesagt wird. John Ortberg schreibt, es handelt sich hier um einen radikalen Kommentar zur grundlegenden Bedeutung menschlicher Beziehungen. Auffällig ist, dass sich der Sündenfall noch nicht ereignet hat. Es gibt keine Sünde, keinen Ungehorsam, nichts, das die Beziehung zwischen Gott und Menschen trüben könnte. Der Mensch befindet sich in perfekter Vertrautheit mit Gott, doch Gott verwendet das Wort allein, um ihn zu beschreiben. Und Gott sagt, dass dieses Alleinsein nicht gut ist. Hä? Gott ist doch da, in perfekter Harmonie. Und der Mensch ist trotzdem allein? John Ortberg sagt weiter, in kirchlichen Kreisen sagen wir Menschen, die sich einsam fühlen, oft, sie sollen nicht so viel von Beziehung zu anderen Menschen erwarten. Da es in jedem Menschen ein gottesförmiges Vakuum gibt, das kein Mensch füllen kann, das stimmt. Aber offensichtlich schuf Gott in diesen Menschen auch ein Vakuum in Form eines Menschen, das Gott selbst nicht ausfüllen wird. Kein Ersatz wird ihr Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen ausfüllen. Nicht Geld, nicht Leistung, nicht Geschäftigkeit, nicht Bücher, nicht einmal Gott selbst. Ist schon steil, oder? Ja? Wisst ihr, ja, es stimmt, Gott hat jeden Menschen als ein Beziehungswesen geschaffen. Wir brauchen sowohl Gott als auch Menschen um uns herum, in unserem Sein als Menschen wahre Erfüllung zu finden. Deswegen heißt es auch, das größte Gebot ist was? Liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn es das Allerwichtigste nur wäre, nur Gott zu lieben, hätte Jesus das gesagt. Jesus hätte gesagt, liebt Gott. Es hätte niemand anderen sonst gebraucht. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass wir immer in Beziehungsgeflecht leben sollen. Deswegen ist Einsamkeit und Isolation eins der tödlichsten Dinge für Menschen. Eins der größten Herausforderungen. Als ich noch in Hannover wohnte und wir auch mal so Veranstaltungen durchgeführt haben, wo auch mal einmal kam auch ein Politiker rein und mein damaliger Pastor hat den Politiker gefragt aus der Stadt: Sagen Sie doch mal, was ist die größte Not in dieser Stadt? Wofür dürfen wir beten? Der Politiker sagte: Unser größtes Problem hier in Hannover ist die Einsamkeit. Über 60% der Haushalte sind Single-Haushalte. Und er sagt, und Sie können sich vorstellen, wenn Menschen einsam sind, dass sie auf dumme Gedanken kommen. Und das sagt uns ein Politiker. Und deswegen, der Mensch ist so geschaffen, erschaffen für Beziehungen. Ja, es stimmt, dass eine der größten emotionalen Herausforderungen von Singles das Gefühl der Einsamkeit ist. Und diese sollten wir, ihr Lieben, ernst nehmen und dafür auch der begegnen. Ich möchte aber die Folge der Sünde möchte ich uns in Erinnerung rufen. Was geschah, als Adam und Eva diese Frucht aßen? Gott kommt zu wem? Zu Adam. Und er fragt Adam, was passiert ist. Und was macht Adam? Adam sagt: Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir. Und was sagt Eva? Die Schlange, die hat mich verführt. Wisst ihr, eine Konsequenz der Sünde von Adam und Eva ist, dass Menschen häufig die Verantwortung für das persönliche Glück bei anderen suchen und nicht bei Gott und sich selbst. Das heißt, in der Verantwortung zu Gott und sich selbst. Es sind die anderen. Solche Sätze: Wenn ich erst einmal meine Freundin oder meinen Freund gefunden habe, dann. Wenn ich erst einmal verheiratet bin. Wenn ich diesen Job oder jenen Job habe, wenn ich erst in dieser Stadt lebe. Wisst ihr, was für Single gilt, gilt für Verheiratete. Wenn wir endlich Kinder haben, dann wird es besser. Wenn mein Mann endlich mehr Zeit für mich hat, dann. Wenn meine Frau meine Bedürfnisse sehen wird, dann. Wenn unsere Kinder besser hören werden, dann. Wenn wir ein größeres Haus haben, dann. Merkt ihr? Die Verantwortlichkeit wird weggeschoben. Und oft ist es so, dass die größte Sehnsucht, ein Pastor hat das so schön gesagt, die größte Sehnsucht als Single, die Erwartung, die ich habe in den Partner, diese Erwartung kann mein Single-Dasein völlig ruinieren, destruktiv, Traurigkeit, Depression, aber diese gleiche Erwartung für den Partner kann in meiner Ehe für genauso viel Schaden bewirken. Mein Ehepartner könnte doch, wenn er nicht, wenn sie nicht, wenn die Kinder nicht. Versteht ihr? Also die Erwartung, die unrealistischen Erwartungen an Menschen ist auch eine Folge der Sünde, dass wir die Verantwortung von uns wegschieben und das Glück für uns persönlich bei anderen Leuten suchen. Macht das Sinn für euch? Ja? Und ich weiß um die Not des Single-Daseins, weiß ich selber. Ich habe es ja selbst auch erlebt einige Jahre. Und jetzt sagen Leute: Ja, aber du bist nicht 30 und du bist nicht 40. Du bist nicht 50. Ja, da gebe ich dir recht. Und da möchte ich demütig dir entgegentreten. Mit dir auch in diesem Schmerz ringen. Aber wisst ihr, was kommt darüber? Es ist oft dieses Gefühl des Verlassenseins, der Einsamkeit. Und wisst ihr, was Jesus am Kreuz gesagt hat, als er am Kreuz hing? Und er um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Und das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus nahm das Gefühl der Verlassenheit ans Kreuz. Und wisst ihr was? Vielleicht wusstet ihr es noch nicht. Jesus war Single. Und Jesus ist auch für diese Not ans Kreuz gegangen. Und wenn wir denken, Jesus versteht uns nicht, Jesus versteht uns. Jesus weiß ganz genau, wie wir uns fühlen. Er wurde alles für uns und nahm... Nee, Predigt sollte jetzt schon rum sein. Also ihr merkt, ich bemühe mich auch, im gewissen Zeitrahmen zu sein. Eigentlich habe ich den Ton ausgeschaltet. Ja, so ist das manchmal. Also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns. Nein. Oh, ich sehe schon einige Gesichter. Ja, ich bin bald fertig, ist okay. Er kennt den Schmerz der Einsamkeit. Ob wir verheiratet sind oder nicht. Wisst ihr, mancher Vorwurf, so dieses, ja, du weißt ja nicht, wie ich mich fühle. Und ich hätte ja gern so gern einen Partner. Ich möchte zu den Singles mal was sagen. Hast du schon mal darüber nachgedacht oder könntest du dir vorstellen, dass es Ehen gibt, wo sich die Partner sehr einsam fühlen? Dass man eine Ehe leben kann, wo eine sehr tiefe Not und Einsamkeit da ist. Manchmal bei einem, manchmal bei beiden. Und die Einsamkeit in mancher Ehe ist so schlimm, dass sogar, wer glaubt's, wer hätte es gedacht, die Leute auseinandergehen. Und Sarah und ich beraten schon seit vielen Jahren Paare in der Vorbereitung für Ehe, aber auch Ehebegleitung. Wir haben selber den Segen einer Beratung erleben dürfen. Wisst ihr, eins der größten Schwierigkeiten ist es, dass zwei Menschen in einer Ehe zwei Leben führen. Also zwei entgegengesetzte Richtungen. Und da möchte ich einfach ein Stück weit auch sensibel machen, auch für die alleinstehend ist, die Lösung für das ganze Leben ist nicht der Partner. Und auch für Eheleute möchte ich sagen, die Lösung für Ehekonflikt liegt nicht in dem Partner, in Jesus. Er wurde für uns. Könnt ihr euch vorstellen, dass in mancher Ehe, wo nur ein Partner gläubig ist, ein Riesenschmerz ist, dass der Partner nicht gläubig ist und dass da eine Einsamkeit entstehen kann? Dass das Wichtigste, was mir für mich ist, mein Partner nicht versteht? Wisst ihr, wir alle haben zu kämpfen. Und ich möchte jetzt zu den Singles, zu den Ledigen, als auch zu den Ehepaaren sprechen. Die Lösung für unser Leben, die Verantwortung für unser Glück sollen wir nicht in Menschen hineinlegen, sondern in Jesus. Und gleichzeitig hat uns Jesus in ein Beziehungsgeflecht gestellt, dass wir nicht so sagen können, okay, ich brauche nur Gott. Das ist sehr, ich würde sagen, sehr frommes Gerede. Aber es ist nicht biblisch. Weil biblisch ist, ich brauche Gott und ich brauche den Nächsten. Ich komme zum Schluss. Ich möchte uns ermutigen, unsere Brunnen zu Gott tief zu graben. Das bedeutet, dass wir... ist ja interessant, Gott gebraucht wirklich dieses Bild des Arbeitens, in der Erde, auch Graben, auch am Anfang des Bauens. Er sagt, bebau jetzt das, was ich dir gegeben habe, bewahre es. Und wisst ihr, interessant ist, Jesus spricht in diesem Zusammenhang, benutzt ein Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der Felsen für unser Leben ist Jesus. Amen. Und wisst ihr, Wir alle gehen durch schwere Zeiten. Wir alle gehen durch Dinge, wo wir sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich will endlich einen Partner, ich bin müde, ich bete schon so lange. Aber weißt du, Gott hat dich in ein Beziehungsgeflecht gestellt. Gott hat dir Verantwortung gegeben. Und ich glaube, je mehr wir in das hinein investieren, was uns gegeben hat, desto mehr Segen wird auch durch uns entstehen, in unserem Kontext, in unserem Umfeld. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung, was ihr von dieser Predigt für euch mitnimmt. Und wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, von dem, was man so, wie man so auch manchmal angeschaut in den Themen, kann man überhaupt was mitnehmen von dem, was man sagt? Und es gibt auch bei Leitern und Pastoren eine Not. Herr, nimmt man das überhaupt? Verändert das überhaupt? Seid ihr verändert durch den heutigen Gottesdienst? Seid ihr Gott begegnet? Und wisst ihr, man kann sich eine Bürde auferlegen als Pastor, als Leiter oder wo auch immer, als Familienvater, dass alles von einem selbst abhängt. Aber es ist eure Verantwortung, was ihr und wie ihr mit Gott lebt. Und es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, Gott, ich möchte die Wahrheit sagen, ich möchte es selber leben. Aber das, was geschieht, mein Glück als Familienvater, als Pastor, hängt nicht davon ab, ob Menschen kommen und sagen, toll gemacht, gut gemacht. Ich predige jetzt zu mir selber. Mein Glück als Ehemann hängt nicht davon ab, wie toll meine Frau über mich redet. Mein Glück hängt davon ab, dass ich meine Wurzeln, mein Fundament ganz tief und ganz fest in Jesus Christus habe. Amen. Ganz fest in Jesus Christus. Und hier steht, dass Stürme kommen werden. Hier steht, dass Dinge in unserem Leben kommen werden, einbrechen werden in unser Leben, die herausfordernd sind. Jesus hat niemals gesagt, es wird alles easy, es wird alles leicht. Er sagt, es werden Stürme kommen, ob ich Single bin oder verheiratet. Aber die Frage ist dann, stehen wir? Sind wir auf festem Grund? Kannst du für dich sagen, wenn du jetzt in eine richtige Krise kommst oder richtig enttäuscht wirst oder dich jemand verlässt oder wer auch immer oder dein Wunsch, den du für dein Leben hast, deinen größten Wunsch, wenn das nicht passiert oder genau das Gegenteil passiert, kannst du für dich sagen, mein Fundament ist tief. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gemeinde dafür dient, dass unser Fundament fest wird. Amen. Und dass wir Gott begegnen. Dass jeder Gott begegnet. Dass du Gott begegnest. Und dass du heute Morgen Gott begegnet bist. Ich habe gebetet für diesen Gottesdienst. Ich habe gesagt, Gott, Mensch, ich predige über Single sein. Boah, das ist so... Wie soll man dir da drin begegnen? Und ich bete, dass du Gott begegnet bist. Dass du ihm begegnet bist. Er hat dir etwas gegeben. Er hat dir Verantwortung gegeben. Er hat gesagt, hier, du hast dein Leben. Arbeite, diene. Suche mein Angesicht. Grab tief. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dich in deiner Situation segnen.